Stefan Müller und Johann Sonnleitner waren das mit Musik von Johann Sebastian Bach. Aus der Kunst der Fuge war das der Kontrapunktus 12, eine von zwei Spiegelfugen in der Kunst der Fuge. Zweimal also eigentlich das gleiche Stück, aber jeweils gespiegelt zur anderen Fassung. Wo es in der ersten ein Intervall nach oben gibt, da gibt's in der zweiten eins nach unten, immer mit den gleichen Abständen und Tonlängen. Die helle Freude, das Licht, heißt diese Matinee. Und auch das lassen wir sich jetzt spiegeln. Mischa Kuberl ist Lichtkünstler und Professor für Kunst im öffentlichen Raum an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Licht und Spiegelung als Material für die Kunst, warum eignet sich das so gut?
Ja, man sieht es ja eigentlich schon ganz gut bei Bach. Denn was die Fuge uns hier gerade vermittelt hat, spiegelt natürlich auch etwas, was wir nicht sehen können. Und ich glaube, das Licht ist sozusagen dann ein sehr gutes Komplementär zu dem, was wir gerade gehört haben. Ich beziehe mich ja selber in meiner künstlerischen Arbeit auf so einen Ursprungsmoment, was ich mit dem Höhlengleichnis aus der Politeia bei Platon verorte. Da geht es ja genau darum, was sehen wir? Wir sehen die Schatten, wir lassen uns täuschen. Und all das spielt ja, wenn man so will, bis in die Gegenwart, wenn wir über Medien und Bildpolitik nachdenken. Also ohne Licht werden wir es nicht beurteilen können.
Ja, Platon oder Goethe könnte man auch sagen, am farbigen Abglanz haben wir das Leben. Also eigentlich ist all das, was wir wahrnehmen können, bestimmt durchs Licht. Also was ganz Zentrales, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so bemerkt, weil es ja intuitiv passiert und nicht reflektiert. Also das ist auch ein künstlerischer Ansatz, es aus dem Unbewussten ins Bewusste zu überführen.
Das ist der Plan. Der ist natürlich oft unterbrochen, zum Beispiel auch durch kulturelle feine Unterschiede, welche Bedeutung das Licht hat. Bei den großen Glaubensausrichtungen spielt das Licht eine ganz unterschiedliche Rolle. Wir haben es in der Sure des Korans, wir haben es in der Bibel natürlich als Entstehungsmoment, es ward Licht. Und wir haben es natürlich auch in der jüdischen Tradition. Und deswegen ist es natürlich total wichtig, dass wir die Bedeutung des Lichtes mit einer, wenn man so will, universalen Kraft auch kennenlernen. Und das Interessante ist, wenn es zu groß wird, verabschieden wir uns. Wir brauchen es dann irgendwann sehr konkret und sehr plastisch. Und das ist vielleicht der Teil, den ich dann übernehmen kann. Zum Beispiel arbeite ich in sehr mikro, kleinen Strukturen, wie zum Beispiel einer kleinen ehemaligen Synagoge, die in Vergessenheit gerät, oder einem Ort, der gar nicht mehr als Ort markant ist. Und da hilft das Licht sozusagen, das Unübersehbare herzustellen. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, um dann eben auch Bewusstsein und auch natürlich die Entwicklung des Menschen ins Spiel zu bringen. Übrigens, Immanuel Kant, der dieses Jahr 300 Jahre alt geworden wäre, hat das ja auch benutzt. Also Licht und Aufklärung bringen wir ja auch in diesen unzerteilbaren Zusammenhang.
Ja, das Enlightenment, ne, sozusagen. Es geht uns ein Licht auf und dann verstehen wir mehr von der Welt, als wir vielleicht vorher verstanden haben. Wie sieht denn das konkret aus, wenn Mischa Kuberl die Menschen ins Licht rückt sozusagen oder etwas ins Licht rückt, was die Menschen dann sehen können?
Das ist tatsächlich so, wie Sie es gerade gesagt haben, beides. Einmal werden die Menschen ins Licht gerückt. Das war zum Beispiel bei Human Pride, einer Arbeit, die ich in Chemnitz realisiert habe vor 2 Jahren. Da ging es einfach auch darum, einen historischen Ort, beispielsweise geprägt durch die Poesie von Bertolt Brecht, überhaupt wieder ins städtische Bewusstsein zu bringen. Viele Menschen verbinden in Chemnitz selber mit ihrer Stadt ausschließlich Karl Marx. Und Bertolt Brecht spielt gar keine Rolle. Aber ihm ist gleichzeitig ein großes Monument gewidmet. Und durch diese Lichtinstallation im öffentlichen Raum ist das sozusagen wieder ins Narrativ der Stadt zurückgekehrt. Das ist ein sehr plastisches Beispiel. Aber manchmal ist es eben auch schwer zu fassen. Die Geisterbahn Ghost Tram in Katowice, die dann eben unplanbar, unkalkulierbar durch den Stadtraum fährt und vielleicht bei den Menschen in Schlesien wieder an den Gedanken anknüpft, dass sie viele Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus in den Todeslagern von Auschwitz verloren haben. Und so ist dieses fahrbare Licht, also dieses bewegte Licht im städtischen Raum, auch ein Container, wenn man so will, für Erinnerungen, für Schmerz, für Traumata.
Also auch Ihre Arbeiten sind so etwas wie ein Scheinwerfer, der auf einen bestimmten Zusammenhang ein Licht wirft und es dann aber den, das ist ja oft im öffentlichen Raum, wie wir jetzt gerade auch gehört haben, den Vorübergehenden überlässt, was genau sie damit tun. Also ganz festgelegt ist es nicht.
Genau, dieser Spielraum, in Anführungszeichen, der da entsteht, der hat was damit zu tun, dass ich eben selber ja aus einer ganz bestimmten Generation stamme und ich natürlich für andere Generationen, weder für die Jüngeren noch die Älteren, sozusagen Rezeptionsvorgaben machen möchte. Ich kann schon erfahren, dass zum Beispiel es gibt einen sehr spielerischen Umgang mit Licht, es gibt einen sehr politischen Umgang mit Licht, aber es gibt auch wahnsinnig traumatisierte Erfahrungen mit Licht. Und deswegen ist es so, dass ich gerne ein Angebot machen möchte, was zwingend ist im Sinne von, es ist nicht übersehbar, aber in dem Deutungsraum, da möchte ich mich nicht auf einen Kern reduzieren lassen.
Aber es gibt immer einen Kern, etwas von Bedeutung, das Ihnen wichtig ist, auf das Sie hinweisen wollen. Ich frage das deswegen, weil man sieht ja sehr viel Lichtkunst im öffentlichen Raum, also farbige Folien, die irgendwo aufgeklebt sind oder so. Und oft ist das ästhetisch ganz schön, aber man fragt sich irgendwie, was ist jetzt eigentlich der Gehalt dieses Kunstwerkes? Also bei Ihnen geht's schon, Sie gehen aus von einem Tatbestand, von einer Botschaft, die Sie auch mit sich bringen und nehmen dann im Grunde das Licht als Material. Verstehe ich es richtig?
Es ist richtig. Ich würde allerdings, man würde ja so wie E und U, also so unterhaltsam und ernst.
Man kann es nicht so ganz scharf, ja.
So ganz scharf lässt es sich nicht trennen, weil ich glaube, dass etwas, was schön ist und ästhetischen Maßgaben oder Vorgaben folgt, auch total wichtig für eine Gesellschaft ist. Das ist gar keine Frage. Aber das ist nicht mein Sektor. Diese Beautification, wie wir sie in den Städten erleben und natürlich auch die Kakophonie des Lichts in Verbindung zum Beispiel mit Werbelicht und das ist schon auch für viele Menschen eine Überforderung. Wir wissen ja auch neurologisch, dass wir jetzt da in einem Überforderungsbereich sind und was unsere Umwelt angeht, sollten wir da sicherlich reduzieren. Und trotzdem sage ich, muss ich mein Arbeitsgebiet mit elektrischem lichtgetriebenen oder elektrizitätgetriebenem Licht nicht einstellen, weil ich glaube, dass es vor allen Dingen in diesen kurzen, fast schon impulshaften Momenten sehr viel Aufmerksamkeit darauf zu bringen ist. Und das ist natürlich aus der Analyse politischer Zusammenhänge und gesellschaftsrelevanter Zusammenhänge, wie zum Beispiel eben, wenn es darum geht, die Präsenz jüdischen Lebens wachzuhalten. Und daraus entstehen dann wieder Aufforderungen, sich mit anderen Themen an anderen Orten zu beschäftigen.
Ich war letztlich im Folkwang-Museum in Essen, wo Ihre Arbeit Five Planets zu sehen ist. Five Planets könnte man jetzt erstmal denken, das hat mit den großen Disco-Kugeln, hätte man früher gesagt. Heute würde man vielleicht Club-Kugeln dazu sagen, ich weiß nicht. Mit den großen reflektierenden Kugeln zu tun, von denen nämlich da fünf hängen. Aber es geht bei Ihnen noch weiter. Also es geht um die Planeten und wie sie sozusagen unsere Welt gestalten. Also ich gehe als Besucherin oder als Besucher in diese Lichtreflexionen hinein. Die umgeben mich komplett. Was war die Idee dabei?
Ja, das ist ganz spannend. Hier ist es ein Innenraum, in dem sozusagen ganz andere Sachen möglich sind. Hier kontrollieren Sie sozusagen die Bedingungen, also Licht, Temperatur und die Dunkelheit des Raumes. Und wir haben die Wände ja leicht grau gestrichen, sodass das Licht tatsächlich da drin weiß wirkt. Das ist eigentlich ganz interessant. Wenn die Wände weiß gewesen wären, wäre der Raum überstrahlt und die Wirkung wäre deutlich geringer. Dadurch, dass es über Wände und Boden und Decke geht, hat man das Gefühl, man ist sozusagen in diesem Raum eingeschlossen und die Buchstaben, die rotieren im Raum, sind die Namen von fünf Planeten.
So ein bisschen war es auch wie unterm Firmament, würde ich sagen. Also diese Stimmung, das Dunkle, aus dem dann so diese Leuchtpunkte herauskommen.
Richtig. Und das hat auch viel damit zu tun, dass es natürlich auch immer wieder, wenn man sich zum Beispiel Bühnenbilder anschaut oder so, wenn man im Theater oder in der Oper ist, und dann merkt man irgendwie, dass, was zieht einen hinein und welcher Film schafft das, welche Musik schafft das. Und ich glaube, das ist ein Versuch in der Kunst, eine Situation zu schaffen, in der erstmal so viel wie möglich andere Einflüsse ausgeschlossen werden. Die ganze Geschichte des kinematografischen Raums, der ja im Grunde meine Jugend und meine Kindheit sehr, sehr stark geprägt hat, war immer in einen Raum hineinzugehen und dann diese Dunkelheit, diesen Moment der Dunkelheit zu ertragen. Und dann das erste Licht, was man sah, war wieder das Licht der Projektion. Und damit ist ja alles transportiert. Der Inhalt, die Idee, das hängt wirklich von diesem Moment ab. Und ich finde es großartig, dass Peter Gorschlüter als Leiter der Sammlung des Museums Folkwang gesagt hat, ich will diesen Raum hier als dauerhaften Teil der Sammlung präsentieren, weil er eben so anders ist, weil er eben auch keinen anderen Raum, also keine andere Arbeit in diesem Raum zulässt. Das muss man leider auch sagen. Es ist schon sehr exklusiv, so einen großen Raum zur Verfügung zu haben.
Ja, und ihn ganz dunkel machen zu dürfen, um dann das Licht ganz für sich wirken zu lassen. Ist wirklich ein intensiver Eindruck, wenn man da drin ist. Wie sind Sie denn eigentlich drauf gekommen? Also war es das Kino, was Sie dazu gebracht hat, mit Licht zu arbeiten, oder gab es da andere Erfahrungen?
Ich glaube, es ist sehr stark damit verbunden, dass wir, mein Bruder und ich, ein Kinderzimmer hatten, was zur Straße gelegen war. Und ich hatte große Schwierigkeiten beim Einschlafen. Und die Vorhänge wurden eng zugezogen und der Autoverkehr, der bildete sich ab sozusagen wie Lichtspuren. Das waren Projektionsstreifen, die sich die ganze Zeit an der Decke ablesen ließen. Und ich glaube, dass da viel also mit in meine Erfahrungswelt eingegangen ist. Und natürlich kam auch dazu, dass damit verbunden auch eine große Lust am Kino war. Ich glaube, dass mich die Filme des Nouvelle Vague stärker beeinflusst haben als irgendeine schulische Ausbildung, weil ich glaube, dass da sehr viel eben über das Medium Kino, diese kinematografische Kraft, also dieses Ausschließen und diese Konzentration, Das hat mich magisch angezogen.
Die helle Freude, das Licht heißt heute die Matinee in SWR 2. Ein Titel, den der Konzeptkünstler Mischa Kubal sicher unterschreiben würde. Vielen Dank, Herr Kubal, für den Besuch bei SWR 2.
Danke für das Gespräch.